Vater, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Das sind zum Glück nur 7 Verse. Das ist auch gut so, weil das ist sehr komprimiert, nicht ganz einfach zu verstehen. Gut Obacht geben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht in den Himmeln und auf Erden den Namen hat, damit er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen, auf dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen inne zu werden, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen die das Erkennen übersteigende Liebe Christi, auf dass ihr erfüllt werdet zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis zu allen Geschlechtern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Reformator Martin Luther hat zu diesem Text gesagt, es ist eine Epistel, die seltsame Reden führt, die ein gewöhnlicher Mensch nicht versteht. Darum ist es nicht leicht durchzukommen, denn sie sieht aus wie ein Dornenstrauch, durch den man nicht hindurchbrechen kann. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, weil die Stelle ihm beim Übersetzen so viel Mühe gemacht hat. Oder aber, weil er an einen anderen Dornenstrauch gedacht hat. Wir kennen da eine Geschichte im Alten Testament. In 2. Mose 3 wird berichtet, wie Mose am Berg Horeb einem Dornenstrauch begegnet, der brennt, aber nicht verbrennt. Aus diesem Dornenstrauch spricht Gott zu ihm und erteilt ihm den Auftrag, sein Volk Israel aus Ägypten zu führen. Mose gefällt dieser Auftrag ganz und gar nicht. Er bringt alle möglichen Argumente vor, warum er das nicht machen kann. Wer bin ich schon, dass ich das tun soll? Sie werden mir nicht glauben. Selbst wenn sie mir glauben, sie werden nicht auf mich hören. Kurz und gut, er sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber trotz aller Einwände, schlussendlich geht er dann doch. Warum? Mose hat sicher nicht alles verstanden, aber er hat das Geheimnis der Nähe Gottes gespürt. Und wenn man die spürt, dann weiß man, was zu tun ist. Unabhängig davon, ob man alles verstanden hat. Ich kann mir vorstellen, dass Luther das mit unserem Bibeltext so ähnlich gemeint hat. Weil er so schwer ist, lese ich nochmal. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht in den Himmeln und auf Erden den Namen hat, damit er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen, auf dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen inne zu werden, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die das Erkennen übersteigende Liebe Christi, auf dass ihr erfüllt werdet zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus bis zu allen Geschlechtern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Worum geht es in diesem Text also? Es geht um Gemeindewachstum. Klingt komisch, ist aber so. Wir haben uns in den vergangenen Jahren ja viel mit dem Thema Gemeindewachstum auseinandergesetzt. Wir haben die Gemeinde räumlich wachsen lassen, hier mit diesem Anbau. Und das ist richtig schön geworden. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, welche Merkmale Gemeinden haben, deren Mitgliederzahlen steigen. Wir haben sogar auf einer Mitgliederfreizeit am Wittensee analysiert, wie das bei uns in der Gemeinde ist, welche Merkmale bei uns ausgeprägt sind oder vielleicht nicht so gut ausgeprägt sind, wo es Handlungsbedarf gibt. Es gab und gibt viele Ideen, Internetpräsenz, Besuchergeschenke, Fotowände. Das sind gute, wichtige Gedanken. Aber steigende Besucherzahlen sind nur ein Aspekt von Gemeindewachstum. Es gibt da noch einen anderen, einen ganz entscheidenden Aspekt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich das Bild ein ganz klein wenig überstrapaziere, aber Paulus hat die Gemeinde in 1. Korinther 12 ja auch mal mit einem menschlichen Körper verglichen, in dem jeder Körperteil, Finger, Füße, Augen, Ohren, seine Funktion hat. Und alle Teile wirken zusammen. Und so ein Körper wächst ja nun nicht, indem da drei neue Finger oder eine zweite Nase dazukommen. Nein, so ein Körper wächst anders. Er wächst, indem jedes dieser Körperteile größer, stabiler und leistungsfähiger wird. Und wenn man lang genug wartet, dann kann man sehen, wie aus so einem süßen, kleinen, hilflosen Wurm ein 2-Meter-Mann wird, dem die Welt offen steht. Ein solches Wachstumspotenzial, sagt Paulus, gibt es auch geistlich für die Gemeinde. In Vers 16 unseres Textes sagt er, dass er euch Kraft gebe, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Inwendiger Mensch, ein komisches, altertümliches Wort. Die meisten hier unter 60 haben das vielleicht heute zum ersten Mal gehört. Ich mag diese alten Wörter ja. Die sind so ausdrucksstark, so anschaulich. Wenn man überlegt, von außen betrachtet, ist so ein Mensch ja eher langweilig. Ganz viel Haut, ein paar Haare und 2 Augen. Das war's. Aber wenn sich jetzt dieser Haufen Haut in Bewegung setzt, zum Beispiel losläuft, dann geschieht da inwendig was ganz Unglaubliches. Dutzende über Gelenke verbundene Knochen, von Hunderten von Muskeln angetrieben, von zigtausend Impulsen aus dem Gehirn gesteuert, sorgen dafür, dass diese Haut sich unglaublich schnell und millimetergenau vorwärts bewegt. Und währenddessen scannt das Auge fortwährend die Umgebung, damit das Gehirn in Sekundenbruchteilen den gesamten Bewegungsablauf korrigieren kann. Vielleicht, weil der nächste Schritt in einer Mulde endet und man sonst umfallen würde, wenn nicht gegengesteuert wird. Oder weil ein Stein da liegt. Oder weil eine Vollbremsung angeordnet werden soll, weil von links ein Auto kommt. Absolut faszinierend. Andererseits auch nur Biomechanik. Kein großes Ding. Können sogar Menschen verstehen, wenn sie sich lang und intensiv damit auseinandersetzen. Noch viel spannender, viel geheimnisvoller, quasi viel inwendiger, ist ja die Frage, warum läuft dieser Mensch überhaupt los? Manche brauchen das ja. Wenn die nicht zweimal die Woche 20 Kilometer laufen können, geht das denen nicht gut. Für andere ist es wiederum die Höchststrafe, wenn die 2 Kilometer am Stück laufen müssten. Und nun ist Laufen ja nur ein ganz banales Beispiel. Was sind die Dinge, die uns im Leben bewegen, die uns motivieren, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Ziele zu erreichen oder bestimmte Ziele überhaupt erstmal nur zu haben? Was ist es, das uns ausbremst oder lähmt? Manchmal zum Beispiel bin ich mit meinem Glaubensleben recht unzufrieden. Dann nehme ich mir vor, dass ich da dringend und vor allem grundlegend etwas ändern muss. Dann nehme ich mir vor, ich habe gehört, Willi, dir geht es manchmal ähnlich, jetzt muss ich intensiver mich mit Gottes Wort beschäftigen. Jetzt muss ich häufiger, länger beten, mit Gott reden. Und wenn ich das über einen längeren Zeitraum durchhalte, was leider nicht immer gelingt, dann passiert manchmal was Erstaunliches. Wissen Sie, was sich dann nämlich ändert? Nichts. Gar nichts. Und das finde ich dann schon erstaunlich, weil jetzt habe ich doch alles richtig gemacht. Vorher habe ich das ja verstanden, aber wieso passiert jetzt nichts? Vielleicht kennen Sie das ja. Nun sollte man an dieser Stelle nicht vorschnell den Schluss ziehen, dass Beten und Bibellesen überflüssig ist. Aber es reicht augenscheinlich nicht aus. Es ist nicht das Entscheidende. Und je älter ich werde, desto klarer erkenne ich bei mir übrigens da ein Muster dahinter. Das passiert meistens dann, wenn ich so recht klare Vorstellungen von meinem Leben habe, wie das weiterlaufen soll, wo ich hin möchte, was ich noch erreichen möchte, was ich gerne unternehmen mag und was lieber nicht. Und Gott, merke ich, hätte ich dann schon gern noch mit im Boot, damit das dann auch klappt mit meinen Zielen und meinen Vorstellungen. Aber die Grundlage soll dann bitteschön immer noch mein Lebensentwurf sein. Und genau das ist das Problem, sagt Paulus. Er empfiehlt uns da in Vers 17 unseres Textes etwas anderes. Auf dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Auch ein schönes Bild. Ich stelle mir da so einen gewaltigen Baum vor. Alles, was den wachsen lässt, alles, was der zum Leben braucht, Wasser, Nährstoffe, das zieht er durch die Wurzeln aus dem Boden, in dem er gegründet ist. Wenn wir nun nicht in unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen vom Leben, sondern in der Liebe gegründet wären, alles, was wir brauchen, alles, was uns ausmacht, aus der Liebe beziehen würden, was für ein Unterschied. Das ist ja das Faszinierende, aber auch Komplizierte am christlichen Glauben. Letztlich ist alles eine Sache des Herzens. Ich kann monatelang pausenlos die Bibel lesen. Ich kann die komplexesten theologischen Diskussionen hören oder führen. Ich kann die unterschiedlichsten religiösen Rituale pflegen. Wenn unser Herz nicht offen ist für die Nähe Gottes und die Liebe Christi, werden wir nie erfahren, was Paulus hier meint. Dann können wir fromme Diskussionen führen, was ein Christ darf oder was er auf keinen Fall darf. Ob nun die Kindertaufe oder die Erwachsenentaufe richtig ist. Oder. Aber mit dem Leben, wie Gott es sich gedacht hat, hat das alles recht wenig zu tun. Aber wenn unser Herz für Gottes Nähe offen ist, dann erkennen wir zwei Dinge, sagt Paulus in den Versen 18 und 19. Erstens die Breite und Länge und Höhe und Tiefe der das Erkennen übersteigenden Liebe Christi. Und zweitens die Größe und Kraft Gottes, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir überhaupt bitten und verstehen können. Und die Größe und die Kraft unseres Gottes ist ja nun wirklich atemberaubend. Er war es, sagt die Bibel, der unseren Körper konzipiert hat. Dieses faszinierende Gebilde, das wir Menschen nach Tausenden von Jahren mehr oder weniger intensiver Forschung erst so langsam anfangen zu verstehen. Wie viele hundert Jahre werden wir wohl noch forschen müssen, um die noch offenen Fragen zu beantworten? Und mit ziemlicher Sicherheit werden diese Antworten neue Fragen aufwerfen für die dann folgenden Forschergenerationen. Das war bisher immer so. Abermillionen Zellen wirken absolut aufeinander abgestimmt, synchron zusammen, damit ein Körper perfekt funktionieren kann. Ich meine, keine von denen hat ein Gehirn. Gut, einige hunderttausend bilden ein Gehirn, aber keiner hat eins. Und trotzdem weiß jede genau, was sie zu tun hat. Die erneuern sich sogar ständig, ganz von allein. Bis es irgendwann Zeit ist, sich nicht mehr zu erneuern, weil der Mensch dann alt ist. Woher wissen diese Zellen eigentlich, wann sie damit aufhören sollen? So ganz ohne Gehirn. Was ich aber noch viel faszinierender finde, ist, dass diese kleinen Zellen wiederum aus zigtausend Atomen bestehen. Und diese Atome, die haben ja, ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert an den Physikunterricht, bei dir ist noch ganz frisch, Anne, ne? Die haben ja eigentlich gar keine Masse. Das ist ja vor allem nichts, so ein Atom, ist nichts. Oder pure Energie. Da drehen sich also diese Elektronen so unglaublich schnell um den Atomkern, dass immer wenn was von außen ist, gerade zufällig dieses Elektron da ist und es stößt etwas dagegen. Und weil das so schnell ist, dass es quasi immer und überall ist, stößt immer was dagegen und man denkt, das ist eine feste Masse. Ist es aber nicht. Da ist nur nichts. Wenn man die Masse meines Körpers, die tatsächliche Masse, mal komprimieren würde, dieser 1,86, wissen Sie, wie groß ich dann wäre? Wenn alles nichts weg wäre, wäre ich 1 Millimeter. Stecknadelkopf groß. Der Rest ist nichts. Übrigens, wenn Sie jetzt die Hoffnung haben, dass sie dann vermutlich auch nicht so schwer sind, wie ihre Waage ihnen morgens immer sagt, da muss ich sie enttäuschen. Also in dem Fall würde dieser Stecknadelkopf bei mir 84 Kilo wiegen und bei Ihnen, das müssen Sie selbst beantworten. Das meiste von uns ist also nichts oder anders gesagt pure Energie, unglaubliche Geschwindigkeit, die den Eindruck erweckt, dass etwas da wäre. Faszinierend, ne? Wo kommt diese Energie eigentlich her? Und warum verbraucht die sich nie, niemals? Ja, auch nach unserem Tod nicht. Die Zellen hören auf, sich zu erneuern. Aber die Elektronen drehen sich weiter, immer egal welch. Von Anbeginn der Zeit. Die werden dann eingebaut in andere Lebensformen, wie auch immer. Aber sie drehen sich immer weiter. Zigtausende dieser Atome bilden also eine Zelle. Und Millionen von diesen Zellen bilden also einen Körper. Einen. Und es gibt im Moment 7,3 Milliarden unterschiedlicher Menschen, von dem keiner dem anderen gleicht. Und es sind ja nicht nur die 7,3 Milliarden Menschen. Auch alle Tiere, alle Pflanzen, haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele Sorten und Gattungen das gibt? Ich auch nicht. Aber unglaublich viel, unglaublich viel. Und nicht nur die. Auch der Boden, auf dem wir stehen, das Wasser, die Luft, alles konzipiert aus nicht einmal 100 verschiedenen Atomen, die es auf dieser Erde gibt. Unterschiedlich zusammengesetzt bewirken sie eine Vielfalt, die einfach unglaublich und unvorstellbar ist. Wussten Sie eigentlich, dass sich alle Stoffe und Materialien bei Kälte zusammenziehen und bei Hitze ausdehnen? Alle. Bis auf einen einzigen. Wasser. Wasser hat bei 4 Grad die größte Dichte und dehnt sich aus, entweder wenn es wärmer wird oder wenn es kälter wird. Und wissen Sie, wer das richtig gut findet? Das sind ja die Fische. Weil, wenn sich Wasser verhalten würde, wie alle anderen Stoffe auf dieser Erde, dann gäbe es ein Problem. Dann würde nämlich bei strengen Wintern jeder Fluss und jeder See von unten nach oben komplett zufrieren. Und was das bedeutet für die Lebewesen in diesen Gewässern, kann man sich ja vorstellen. Tut's aber nicht. Weil Wasser der einzige Stoff ist, der anders ist. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, das hat sich über die Jahrmillionen so zufällig entwickelt, dass das alles so hundertprozentig passt. Viele tun das ja. Ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Für mich sieht das viel mehr so aus, als stände hinter alledem ein genialer Plan, ein genialer Geist. Und wenn das nun der Gott ist, von dem die Bibel sagt, dass er vor 2000 Jahren am anderen Ende der Welt seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, damit sie erfahren, dass er sie liebt und ihnen nahe sein will? Damals war das hier noch slawisches Siedlungsgebiet, ungefähr so dicht besiedelt wie heute vielleicht die innere Mongolei. Und ein Meer von Urwäldern trennte unsere Insel hier vom zivilisierten Teil Europas. Und jetzt, nach 2000 Jahren, sitzen Sie hier und Gott hat diese Botschaft für Sie. Ich, dein Gott, liebe dich und will dir nahe sein. Und weder Raum noch Zeit konnten diese Botschaft aufhalten. Und wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, dass Ihr Leben kein Produkt des Zufalls ist, sondern der Wille des lebendigen Gottes, was glauben Sie eigentlich, wie viel Arbeit das war? Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen sich allein in den letzten 10.000 Jahren unbedingt treffen mussten und wer sich auf keinen Fall über den Weg laufen durfte, damit sie geboren werden konnten? Unglaublich. Was für ein atemberaubender Gott. Und was haben wir diesem Gott zu bieten? Wie sollten wir diesem Gott begegnen? Wie können wir diesem Gott auch nur ansatzweise angemessen ehren? Juliana von Norwich, eine englische Mystikerin, hatte da einen sehr guten Rat, der sich auch mit dem deckt, was Paulus empfiehlt. Die größte Ehre, die wir dem lebendigen Gott machen können, ist froh zu leben in dem Wissen um seine Liebe. Froh zu leben in dem Wissen um seine Liebe. Das ist das Entscheidende. Und wenn ein Mensch so lebt, dann will er mit diesem Gott Gespräche führen. Da betet er quasi automatisch. Dann will er mehr von diesem Gott erfahren. Dann liest er in seinem Wort quasi automatisch. Und wenn wir das, was wir gehört haben, ein bisschen zusammenfassen, kein Mikro, aber das geht auch so, ne? Dann finden wir in Epheser 3, 14 bis 21 einen Wachstumskreislauf. Dann können wir über das Erkennen der Größe Gottes offen werden für seinen Geist. Und wenn wir offen werden, ja, geht das? Ist an? Ja. Und wenn wir offen werden für seinen Geist, dann gewinnt Christus in unserem Herzen immer mehr Raum. Und wenn Christus in unserem Herzen immer mehr Raum gewinnt, dann werden wir immer tiefer gegründet in die Liebe. Und je tiefer wir gegründet werden in die Liebe, desto mehr erkennen wir die Größe Gottes. Und egal, wo Sie hier einsteigen, das wächst immer weiter. Jetzt muss ich das ausmachen, sonst gibt es eine Rückkopplung, oder? Hier. Vielleicht denken Sie jetzt ja, sehr schön, sehr interessant, aber es berührt mich nicht. Vielleicht sind Sie auch ein wenig irritiert oder bedrückt, weil Sie denken, eigentlich müsste mich das doch berühren, aber es berührt mich nicht. Wenn das so sein sollte, dann bleiben Sie einfach ganz gelassen. Gott hat jahrtausende lange Erfahrung mit uns Menschen. Und er hat niemals, egal wie schwierig die Situation sein mochte, niemals aufgegeben, wenn es darum ging, einem Menschen nahe zu kommen. Er wird das auch morgen nicht tun. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch für Ihr Leben noch eine Vielzahl von Reserveplänen hat. Für jeden weiteren Tag Ihres Lebens. Um Ihr Herz zu erreichen. Denn er liebt Sie. Amen.